NDR Info. Themen des Tages.
Die Sommerpause in der Hauptstadt, sie endet jetzt. Und dann will und wird die schwarz-rote Bundesregierung den Sozialstaat angehen, ihn reformieren. Das stand schon im Koalitionsvertrag. Jetzt im Herbst soll es konkret werden. Aber Union und SPD sind bei einigen dieser Sozialthemen uneins. Das Wochenende war begleitet von einem Schlagabtausch zwischen Bundeskanzler und Sozialministerin. Es ging um die Reformbedürftigkeit des Sozialstaats. Merz sieht ihn so nicht mehr finanzierbar. Bärbel Baas kontert mit wörtlich Bullshit. Von Steuererhöhungen bis Sozialkürzung. Was geht mit der SPD, was nicht? Dazu gleich der SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf im Interview. Und Deutschland ringt weiter um sein Aufnahmeversprechen an afghanische Helfer. Heute sind 47 von ihnen, 10 Familien, in Norddeutschland angekommen. Willkommen zu diesen Themen des Tages, zur ersten Ausgabe im September. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. Gerade mal anderthalb Jahre gibt es das Bürgergeld. Es war damals ein zentrales Projekt der SPD unter Olaf Scholz. Lange her, gefühlt. Jetzt kann es umgewandelt werden. Die Bundesregierung schaut sich die sozialen Leistungen des Staates gerade genauer an. Setzt dafür auch eine Kommission ein, die soziale Leistungen wie Bürgergeld, Wohngeld oder Kinderzuschlag genauer unter die Lupe nehmen soll. Das Gremium ist mit Vertretern aus Bund, Ländern und Kommunen besetzt und nimmt heute die Arbeit auf. Uwe Jahn berichtet.
Das Bürgergeld wird schon bald eine Episode in der deutschen Sozialpolitik gewesen sein. CDU und CSU wollen es so. Dabei gibt der Bundeskanzler fast im Wochentakt den Ton vor. Zuletzt beim Landesparteitag der CDU in Nordrhein-Westfalen.
Wir werden dieses System ändern. So wie es jetzt ist, insbesondere im sogenannten Bürgergeld, kann es nicht bleiben und wird es auch nicht bleiben.
Das sieht sogar die SPD so. Deshalb bereitet Bundessozialministerin Bärbel Baas schon für diesen Herbst eine Reform vor. Fest steht, dass die Bezeichnung Bürgergeld verschwindet und die Sozialleistung für Erwerbsfähige Grundsicherung heißen soll. Und dass die Empfänger stärker in die Pflicht genommen werden, sagt die Sozialdemokratin, auch mit Blick auf die Jobcenter.
Das wünschen sich übrigens auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass mehr Verpflichtung reinkommt, weil wir bieten ja sehr viel an. Wir machen viel Beratung, viel Vermittlung und das muss auch Wirkung haben. Und deshalb ist das wichtig.
Das heißt für die Betroffenen Kürzungen, wenn sie Termine versäumen oder Papiere nicht beibringen, mehr Zeitdruck und sie müssen eher ran an Erspartes. Dabei hat SPD-Chef Lars Klingbeil vor allem zwei Gruppen vor Augen. Totalverweigerer und Schwarzarbeiter.
Dass jemand Geld vom Staat bekommt, sich zurücklehnt und sagt, ich mache nichts, da habe ich allein aus Gerechtigkeitsempfinden die Erwartung, dass man sich anstrengt und den Druck fahren wir hoch. Und Gleiches gilt auch für diejenigen, die beim Schwarzarbeiten erwischt werden. Es ist unanständig, wenn jemand Bürgergeld bekommt, schwarz arbeitet, sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichert. Und auch da arbeitet die Ministerin dran, dass wir den Riegel vorschieben.
Dagegen soll es in der Sozialstaatskommission, die heute ihre Arbeit aufnimmt, um andere Probleme gehen. Denn der deutsche Sozialstaat ist zu kompliziert. Aktuell gibt es 5 Bundesministerien, die für 170 Sozialleistungen verantwortlich sind. Dabei werden auch noch verschiedene Begrifflichkeiten zugrunde gelegt. Insgesamt 400 kommunale Behörden müssen das Ganze umsetzen, was sie auf unterschiedliche Weise tun. Das ist so unübersichtlich, dass viele Leistungen gar nicht in Anspruch genommen werden. Das heißt für den Staat, bei einer konsequenten Vereinfachung müsste womöglich sogar mehr ausgezahlt werden. Die Sozialstaatskommission will sich vor allem Leistungen, die mit Steuergeld bezahlt werden, vorknöpfen. Also unter anderem auch das Wohngeld, Kindergeld und Sozialhilfe. Konkrete Vorschläge sollen am Jahresende kommen. Für Linken-Chef Jan van Aken geht dabei die aktuelle Diskussion um den Sozialstaat ganz grundsätzlich in die falsche Richtung.
Ich finde das echt eine Sauerei, dass jetzt ein Bürgergeld, das überhaupt keine Erhöhung geben soll. Es gibt weiterhin Inflation, die Preise steigen und die Leute haben eh schon kaum Geld. Wie sollen sie jetzt bei den gestiegenen Preisen das noch bezahlen? Mein Eindruck ist, die SPD kuscht da vor Merz. Merz sagt, wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten. Ganz ehrlich, ich finde, wir können uns die Milliardäre nicht mehr leisten.
Und das ist eine Einstimmung auf Diskussionen, die in diesem Herbst noch ziemlich heiß werden können.
Ja, denn wo und was genau geändert oder gekürzt werden soll, ist ja bislang offen. Gleichzeitig wächst aber der Druck. Steigende Arbeitslosigkeit, schwache Wirtschaft. Kanzler Merz hat am Wochenende die Bürgerinnen und Bürger bei einer Rede in Nordrhein-Westfalen wo Kommunalwahlen anstehen, der Ton auch rauer und härter wird, auf harte Einschnitte bei den Sozialausgaben eingestimmt. Das derzeitige System sei zu teuer.
Wir können uns dieses System, was wir heute so haben, mit dem, was wir wirtschaftlich so erwirtschaften in dieser Bundesrepublik Deutschland, einfach nicht mehr leisten. Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse. Wir ändern das jetzt und sorgen dafür, dass auch die junge Generation eine Chance hat, in Deutschland zu leben, zu arbeiten, Wohlstand zu erreichen und sichere Arbeitsplätze auch in Deutschland in Zukunft zu finden.
Also der Kanzler sagt, Deutschland kann sich dieses Sozialsystem nicht mehr leisten. Arbeitsministerin Baas konterte bei einer Juso-Veranstaltung, auch in Nordrhein-Westfalen, mit Bullshit. Darüber konnte ich mit dem SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf heute sprechen. Und ich habe ihn gefragt, wie soll man denn in dieser Tonlage dann überhaupt noch Kompromisse finden?
Naja, wir haben in den letzten Tagen ja auf unterschiedlichen Anlässen jetzt eine auch durchaus robustere Wortwahl erlebt. Auch Kanzler Merz hat ja auf dem Landesparteitag durchaus Worte gefunden, die auch drastischer waren, als er das vielleicht am Kabinettstisch oder im Koalitionsausschuss wählen würde. Das würde ich jetzt nicht überbewerten und ich glaube auch beide Seiten haben ja schon die richtigen Worte jetzt dazu gefunden.
Wenn wir uns die Sozialreform anschauen, da verspricht Ihr Parteichef Lars Klingbeil zum Beispiel Konsequenzen bei Totalverweigerern. Da wissen wir aber auch, dass wir von 16.000 Menschen vielleicht sprechen. Und er sagt auch, bei Schwarzarbeitern, die Bürgergeld beziehen, muss man härter durchgreifen. Ich würde mal so sagen, da lehnt er sich nicht allzu weit aus dem sozialdemokratischen Fenster raus. Aber wo sind sonst die roten Linien? CSU-Chef Markus Söder fordert ein grundsätzliches Update des Sozialsystems. Was sind die Grenzen? Wo geht die SPD da nicht mit bei all den Vorschlägen, die Sie auch am Wochenende gehört haben?
Das ist ja etwas, was wir jetzt gemeinsam auch diskutieren werden. Wir haben mehrere Kommissionen eingerichtet. Das klingt immer so ein bisschen so, als ob wir es irgendwie auf die lange Bank schieben wollen oder uns ein bisschen vor der Lösung drücken. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man jetzt auch mit den Fachleuten aus den Ministerien, aber auch von außerhalb gemeinsam die Vorbereitung trifft, um auch grundlegend über unser Sozialversicherungssystem, um über den Sozialstaat zu sprechen und über die Zukunft vom Sozialstaat in Deutschland. Da geht es aber jetzt weniger uns darum, wirklich zunächst einmal immer wieder über Kürzungen oder Sparvorgaben zu reden, sondern wie kann man diesen Sozialstaat so aufstellen, dass er wirklich für die Zukunft auch hält. Und da haben wir ja auch Ansätze, wie man strukturell reformieren kann. Zum Beispiel in der Rentenversicherung denke ich viel darüber nach, wie es sein kann, dass wir uns so eine Parallelität der Systeme leisten. Wie kann es sein, dass so wenig Menschen am Ende wirklich in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen? Und dass wir solche Dinge anpacken müssen, genauso bei der Krankenversicherung, wo es sicherlich auch um Effizienzgewinne geht, wo wir aber auch systemische Fragen stellen können. Das hat nicht immer was damit zu tun, dass man jetzt sofort den Rotstift an einer oder an der einen oder anderen Leistung ansetzen muss, sondern vor allen Dingen darüber zu diskutieren, wie man strukturell die Systeme nachhaltig aufstellen kann für unser Land.
Sie argumentieren systemisch und strukturell. CSU-Chef Markus Söder fordert weniger Leistungen. Zumutbarkeitsregeln bei Jobangeboten müssen verschärft werden. Außerdem strengere Regeln bei Wohngeld, beim Schonvermögen. Auch das sei nötig.
Ja, das hatten wir natürlich alles in der Hartz-IV-Gesetzgebung schon. Und zu Recht wurden da auch unterschiedliche Gesetzgebungen vom Bundesverfassungsgericht wieder eingekürzt. Mhm. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass das nicht den gewünschten Effekt hatte. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die im System sind, die hat sich nicht drastisch verbessert. Die wollen wir adressieren, damit, dass wir mehr Qualifizierung zulassen. Wir haben auch in der Bürgergeldgesetzreform Varianten geschaffen, womit man vor allen Dingen auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser qualifizieren kann, neu auf dem Arbeitsmarkt positionieren kann. Solche Dinge gehören da ja auch dazu und die bringen eben nicht sofort Haushaltsspielräume, sondern die können möglicherweise sogar mehr Geld kosten. Auf der anderen Seite steht der Missbrauch, den wir bekämpfen wollen. Aber wenn man über Bürgergeld spricht, dann geht es vor allen Dingen darum, Menschen in Arbeit zu bringen. Das muss die zentrale Botschaft sein.
Mehr Geld kosten, gleichzeitig auch Löcher im Haushalt. Da haben Sie jetzt gerade zum Beispiel auch im SPD-Parteimagazin Vorwärts nochmal gesagt, Sie sehen da eine simple Lösung. Steuern auf große Vermögen und Millionenerbschaften, die müssen hoch. Darauf antwortet Ihnen quasi der Kanzler aus der Ferne.
Wir haben einen Koalitionsvertrag und wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden. Dass die SPD andere Vorstellungen in dieser Frage hat, ist genauso in Ordnung, wie dass wir in anderen Fragen unsere Vorstellungen haben. Wir suchen nicht das, was uns trennt. Wir suchen das, was uns gemeinsam verantwortungsvoll regieren lässt. Und das tun wir.
Also quasi ganz nett, was Sie sagen, Herr Klüssendorf, aber wo liegt dann der Kompromiss?
Naja, wir haben ja im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir kleine und mittlere Einkommen in der Einkommensteuer auch entlasten wollen. Da stellt sich für uns natürlich auch die Frage der Gegenfinanzierung. Es gibt auch in der Union Stimmen, die sagen, Mensch, es wäre eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, die besonders hohen Einkommen, und wir sprechen da wirklich über die allerhöchsten Einkommen weit weg vom Mittelstand, dass man die dann im Gegenzug stärker belastet. Das ist sicherlich ein Weg, aber es führt uns nicht so sehr zum Kern der Debatte, sondern für mich ist der Kern der Debatte wirklich der Umgang mit den höchsten Vermögen, Erbschaften und Schenkungen, weil Arbeit in Deutschland schon relativ hoch besteuert wird, aber eben Vermögen, Erbschaften, Schenkungen im internationalen Vergleich wirklich sehr, sehr niedrig. Und da stellt sich für mich die Frage, wie es sein kann, auch vom Leistungsprinzip her, dass wir in Deutschland es über die vergangenen Jahrzehnte nicht geschafft haben, eine Vermögenssteuer zu aktivieren, dass wir es nicht geschafft haben, eine Erbschaftssteuer zu reformieren, die wirklich dann da ansetzt, wo die allerhöchsten Millionen und teilweise Milliardenvermögen sind. Und das ist für uns natürlich auch eine Gerechtigkeitsfrage in der aktuellen Auseinandersetzung. Wie kann es sein, dass wir, sobald der Haushalt angespannt ist, sobald Geld fehlt, immer nur nach unten schauen und dass dann der ärmere Teil der Bevölkerung die Hauptlast tragen soll? Das darf nicht sein, sondern es muss hier auf eine solidarische Verantwortung geschaut werden. Und es würde, glaube ich, niemandem wehtun, wenn man Milliardenvermögen erbt oder Hunderte von Millionen, dort den gerechten Beitrag auch zu leisten.
Sie klingen jetzt einigermaßen tiefenentspannt. Vielleicht sind ja auch die Wochen jetzt ein bisschen in der Sommerpause dazu gut gewesen, durchzuatmen. Und dennoch scheint es ja in der Beobachtung, dass der Ton sich verhärtet, dass diese soziale Frage eben auch in der Öffentlichkeit massiv geführt wird, durch zum Beispiel Markus Söder von der CSU, aber damit auch der Koalition. Also wann ist das ein guter Kompromiss, wenn wir auf die nächsten Wochen schauen? Welches Ergebnis muss rauskommen, dass Sie sagen, da haben wir uns gut geeinigt?
Ich würde das weniger jetzt in den parteipolitischen Sphären oder Dimensionen denken, sondern vor allen Dingen, was das Land am Ende nach vorne bringt. Und da haben wir eine ganz klare Aufgabe. Wir müssen schaffen, dass der Haushalt am Ende zustande kommt. Wir müssen schaffen, dass unsere Sozialversicherungssysteme gestärkt sind, ohne dass der soziale Zusammenhalt da zu stark auch auf die Probe gestellt wird. Das ist gerade auch unsere Aufgabe, für den Zusammenhalt zu sorgen, dafür, dass alle auf dieses soziale Netz auch weiter vertrauen können, das mit die Basis unserer sozialen Marktwirtschaft ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir da auch zu gemeinsamen Lösungen kommen werden. Gerade die Gespräche jetzt auch in den letzten Tagen, auch der Fraktionsvorstände, waren dafür ein guter Auftakt. Und es ist unsere Aufgabe, auch wenn unsere Positionen in manchen Fragen weit auseinander sind, da zu anständigen Kompromissen jetzt zu kommen.
Sagt der SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hier in den NDR-Info-Themen des Tages. Übermorgen am Mittwoch tagt der Koalitionsausschuss, um die nächsten Schritte festzulegen. Deutschland hat ihnen mal Schutz versprochen, aber für rund 2000 Afghaninnen und Afghanen bleibt dieses Versprechen bis heute unerfüllt. Sie sitzen weiter in Afghanistan oder Pakistan fest, obwohl ihre Aufnahme längst zugesagt ist. Heute, erstmals seit dem Regierungswechsel, ist wieder ein Flieger mit Schutzsuchenden aus Afghanistan in Deutschland gelandet. In Hannover. An Bord 47 Menschen, darunter 19 Frauen und 20 Kinder. Sie hatten vor deutschen Gerichten geklagt und Recht bekommen. Für sie geht damit eine lange Zeit des Wartens zu Ende. Also von Islamabad über Istanbul bis Hannover und dann Ziel das Übergangslager Friedland bei Göttingen. Sophie Mühlmann hat die Ankunft beobachtet.
Also das waren wirklich sehr bewegende und auch beklemmende Momente. 47 Menschen, 19 Frauen, 20 Kinder unter 18 und 8 Männer. Und sie kamen ganz langsam, haben ganz vorsichtig einen Schritt hinter den anderen gesetzt, wirkten ein bisschen verstört, sehr verloren, sehr, sehr verwirrt und fix und fertig. Und hier draußen haben Angehörige auf sie gewartet, Angehörige, die seit Jahren vielleicht schon hier sind oder auch einfach schon länger hier sind. Und die lagen sich dann wirklich weinend in den Armen und ließen sich nicht mehr los. Sie packten sich und eine junge Frau küsste immer wieder die Hand ihrer Tante. Also es war wirklich extrem emotional.
Erste Eindrücke von unserer Reporterin Sophie Mühlmann. Während diese 47 Menschen in Deutschland sind, warten, wie gesagt, über 2000 weiter auf ein Visum. Wie lange? Das ist völlig offen. Die Koalition hat die Aufnahmeprogramme so weit wie möglich gestoppt, aber versichert, dass Zusagen weiterhin gelten. Zusagen, die diese Menschen allerdings in Hannover jetzt auch vor Gericht erst einklagen mussten. Philipp Eckstein ordnet uns das ein.
Rechtsanwalt Matthias Lehnert vertritt zwei der Familien, die vor dem Verwaltungsgericht Berlin erfolgreich auf die Ausstellung eines Visums geklagt hatten und die jetzt nach langer Wartezeit in Pakistan nach Deutschland einreisen konnten.
Es ist in jedem Fall eine Genugtuung, dass die deutsche Justiz funktioniert,
sagt Lehnert dem ARD-Hauptstadtstudio. Und mit Blick auf die rund 2300 Afghaninnen und Afghanen, die trotz Aufnahmezusagen weiter auf eine Einreise warten.
Ich hoffe, dass die Bundesregierung ihren Weg nochmal überdenkt und sich an Recht und Ordnung hält.
Allerdings befürchtet Rechtsanwalt Lehnert,
dass noch viele weitere Menschen gezwungen sind, ihr Recht auf dem Klagewege geltend zu machen und vor Gericht geltend zu machen.
CDU, CSU und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, alle freiwilligen Aufnahmeprogramme so weit wie möglich zu beenden. Auch die Programme speziell für Afghanistan.
Dazu stehen wir.
Das betonte auch noch einmal Außenminister Johann Wadephul, CDU, kurz vor dem Abflug zu einer Auslandsreise.
Wir stehen aber auch dazu, rechtsverbindliche Aufnahmezusagen einzuhalten und sie umzusetzen.
Die rechtliche Verbindlichkeit der Zusagen, darauf kommt es an. Das betont auch Kanzleramtsminister Thorsten Frei von der CDU.
Wir machen das, wozu wir rechtlich verpflichtet sind, aber keinesfalls mehr. Und dort, wo Aufnahmezusagen widerrufen werden können, da werden wir es auch tun.
Die Afghaninnen und Afghanen, die in Pakistan auf eine Ausreise nach Deutschland warten, haben ihre Zusage aus unterschiedlichen Programmen. Manche sind ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr. Viele haben Zusagen über das sogenannte Bundesaufnahmeprogramm erhalten, andere über eine Menschenrechtsliste und ein Überbrückungsprogramm. Sie haben zwar alle glaubhaft erklärt, dass sie aufgrund früherer Tätigkeiten von den Taliban bedroht werden, aber die rechtliche Grundlage der deutschen Aufnahmezusagen unterscheidet sich teilweise. Wie verbindlich welche Zusage ist, das wird geprüft, hatte zuletzt auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt erklärt.
Ich mache es ordentlich und deswegen wird es auch dauern.
So der CSU-Politiker vor gut einer Woche.
Das heißt, ich gebe nicht jetzt die Perspektive, dass das in wenigen Wochen abgearbeitet ist. Das wird auch Monate dauern.
Für die Betroffenen bedeutet das also, dass sie weiter warten müssen, wobei ihre Situation prekär ist. Zu der Unsicherheit, ob ihre Zusage noch einmal widerrufen wird, was, so das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, zumindest teilweise möglich ist, kommt auch noch die Unsicherheit vor Ort hinzu. So hatte Pakistan zuletzt rund 210 der noch rund 2300 Wartenden nach Afghanistan abgeschoben. Zumindest das soll vorerst nicht mehr passieren, erklärte am Montag Außenminister Wadephul. Pakistan habe Deutschland zugesichert, bis zum Jahresende die Verfahren vor Ort durchführen zu können.
Und ich erwarte, dass unsere Sicherheitsbehörden diese Zeit effektiv nutzen.
Von der Opposition kommt indes Kritik. So lehnt die AfD jede weitere Aufnahme von Afghaninnen und Afghanen strikt ab. Grüne und Linke fordern die Bundesregierung hingegen auf, die deutschen Zusagen endlich zu erfüllen.
Soweit Philipp Eckstein aus dem ARD-Hauptstadtstudio. 10 afghanische Familien durften nach Deutschland ausreisen. Wie es für die anderen mit einer Aufnahmezusage weitergeht, ist also weiter unklar. In ihrer Heimat, da kam es heute außerdem noch zu einem schweren Erdbeben. Im Osten Afghanistans, nahe der Grenze zu Pakistan, bebte die Erde mit der Stärke von 6,0. Nach Angaben der Taliban-Regierung wurden mehr als 800 Menschen getötet, mindestens 2.500 verletzt. Franziska Amler.
Die Verzweiflung ist groß. Männer versuchen mit bloßen Händen schwere Trümmer beiseite zu schaffen. Ein Video eines lokalen Reporters zeigt die Zerstörung. Überall liegen Holzbalken, Steine, Teile von Dächern. Die Lage ist katastrophal. Nur wenige Häuser stehen noch, sagt dieser Bewohner. Das gesamte Dorf wurde zerstört. Das Erdbeben traf uns um Mitternacht. Kinder und ältere Menschen sind unter den Trümmern eingeschlossen. Wir brauchen dringend Hilfe. Unsere Kinder, Frauen, Ältere und die Toten liegen weiterhin unter den Trümmern begraben. Das Beben der Stärke 6,0 hatte die Menschen kurz vor Mitternacht im Schlaf überrascht. In einer ländlichen, gebirgigen Gegend im Osten Afghanistans, nahe der Grenze zu Pakistan. Die Rettungsarbeiten gestalten sich äußerst schwierig. Die betroffenen Dörfer sind abgelegen und nur schwer zu erreichen. Zudem hatte die Region erst am Wochenende mit schweren Überschwemmungen zu kämpfen, sagt Christina Ihle vom Afghanischen Frauenverein in Hamburg. Die Organisation ist seit Jahrzehnten im Land aktiv, betreut mehr als 20 Hilfsprojekte, auch im Erdbebengebiet.
Am stärksten betroffen ist die Provinz Konar. Dort sind Dörfer komplett zerstört. Dazu kommt, dass das Erdbeben leider mitten in der Nacht stattgefunden hat. Deswegen sind wirklich ganze Familien unter den Trümmern begraben.
Sie werden im Moment geborgen von den wenigen Rettungsteams, die überhaupt vor Ort sind. Die Luftwaffe der Taliban setzt zudem Hubschrauber ein. Doch die Hilfe reicht nicht aus. Die Opferzahlen steigen stündlich und auch die Zahl der Verletzten. Überlebende berichten von Szenen der Verwüstung. 95% unseres Dorfes wurde zerstört. Wir haben viele Tote und Verletzte. In jedem Haus sind mindestens 5 bis 10 Personen verletzt. Ich bitte alle Muslime, uns zu helfen, da alle unsere Häuser zerstört sind. Möge Gott jede Hilfe, die sie leisten, belohnen. Internationale Hilfsorganisationen haben sich seit der Machtübernahme der Taliban vor 4 Jahren weitgehend aus Afghanistan zurückgezogen. Viele Länder ihre Unterstützung stark eingeschränkt. Das erschwert die Situation zusätzlich. Die Organisationen, die noch vor Ort sind, versuchen nun, schnellstmöglich zu helfen, sagt Christina Ihle.
Gebraucht wird jetzt vor allem Wasser, Trinkwasser, Unterkünfte, also Zelte, aber auch Decken und medizinische Versorgung für die vielen, vielen Menschen, die komplett unter Schock stehen oder verletzt sind.
Das volle Ausmaß des Bebens ist noch unklar. Sicher ist nur, es hat die ohnehin dramatische humanitäre Lage in Afghanistan weiter verschärft.
Franziska Amler mit einer Zusammenfassung nach dem schweren Erdbeben im Osten Afghanistans. Hatte Russland gezielt ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord gestört? Von der Leyen war mit einer Delegation gerade auf dem Weg nach Bulgarien, als das satellitenbasierte Navigationssystem, das GPS, nicht mehr funktionierte. Der Jet blieb deshalb rund 1 Stunde länger als geplant in der Luft und schließlich entschied der Pilot, manuell, also mit analogen Karten, zu landen. In Brüssel wird ein Zusammenhang mit den politischen Gesprächen der Reise vermutet, denn dabei ging es auch um Abschreckungs- und Verteidigungsinitiativen gegenüber Russland. Der Kreml weist jede Beteiligung zurück. Sabrina Fritz.
Seit 3 Tagen ist Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an der Ostgrenze Europas unterwegs. Finnland, Polen, Litauen, alle Staaten, die entweder an Russland, Weißrussland oder die Ukraine grenzen. Es ist also eine Reise entlang einer sehr unruhigen Region. Dies hat von der Leyen jetzt am eigenen Leib erlebt. Beim Anflug auf Bulgarien gestern wurde das Navigationssystem ihrer Chartermaschine gestört. Offensichtlich durch russische Hacker, wie eine EU-Sprecherin erklärte. Wir haben Informationen von den bulgarischen Behörden bekommen, dass es eine Einmischung der Russen war. Welche Informationen das genau waren, ist unklar. Betroffen war offenbar der gesamte Luftverkehr rund um den Flughafen. Die von der Leyen-Maschine musste länger als geplant in der Luft kreisen. Die Piloten griffen schließlich zu ihren analogen Karten und landeten die Maschine sicher. Die EU-Kommissionspräsidentin konnte anschließend wie geplant ihre Reise fortsetzen. Doch die Störungen hören nicht auf. Sie haben sich aus der Luft auf das politische Parkett verlagert. In einem Interview mit der Financial Times erklärte von der Leyen, in den Hauptstädten werde an einer Entsendung multinationaler Truppen gearbeitet, unter Absicherung der USA. Es gebe konkrete Pläne. So deutlich hat man das bislang noch nicht gehört. Von diversen Sicherheitsgarantien im Falle eines Waffenstillstands in der Ukraine ist seit längerem die Rede, aber EU-Truppen? Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius dementiert sofort. Zitat.
Also abgesehen davon, dass die Europäische Union keinerlei Zuständigkeiten und Kompetenzen hat, was die Stellung von Truppen, egal für wen und für was hat, würde ich mich davor hüten, derartige Überlegungen in irgendeiner Weise zu bestätigen oder zu kommentieren,
sagte Pistorius am Rande eines Firmenbesuchs. Und die EU-Kommission bleibt bei ihrer Darstellung. Die Präsidentin ist in ständigem Kontakt mit den Staatschefs und ihre Aussagen basieren auf diesen Informationen, dass die Planungen Gestalt annehmen, so EU-Sprecherin Ariana Podesta. Mehr Klarheit über internationale Truppen in der Ukraine wird man wohl am Donnerstag erhalten. Dann treffen sich Merz und Meloni, NATO-Generalsekretär Rutte und Ursula von der Leyen in Paris. Dann wird man auch mehr über die Unterstützung der USA erfahren, die ja vor allem aus der Luft erfolgen soll. Hoffentlich ist die US Air Force besser gegen Störungen auf ihr GPS geschützt als die Chartermaschine der Kommissionspräsidentin. Die Länder an der Ostflanke der NATO sind jedenfalls Störungen aus Moskau gewohnt. 13 Verkehrsminister haben deshalb im Sommer einen Brief an die EU-Kommission geschrieben, sie besser vor diesen Angriffen zu schützen. Die Infrastruktur der EU ist also nicht nur unter Wasser, sondern auch in der Luft gefährdet. Für die EU-Kommission ist es eine weitere Begegnung mit Angriffen aus Moskau. Vergangene Woche wurde durch russischen Beschuss ein EU-Gebäude in Kiew getroffen.
Aus dem ARD-Studio Brüssel Sabrina Fritz über den Störangriff auf ein Flugzeug der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und das waren die Themen des Tages, heute an diesem 1. September. Einen schönen guten Abend.